Die Berlin-Wahl für die AfD ist ein ausgebliebener Erfolg und für viele eine herbe Enttäuschung. Gleichzeitig schielt die österreichische Volkspartei neidisch auf den großen Zugewinn der CDU und es verwirklicht sich das, wovor ich bereits kurz nach dem Antreten der Ampelkoalition warnte. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und herzlich willkommen bei einer Analyse zur Berlin-Wahl. Das wird eigentlich keine Tiefenanalyse zur Berlin-Wahl. Ich verweise dazu auf die letzte Folge MS Live, bei der ich leider nicht dabei sein konnte. Und vor allem auf den großartigen Artikel von meinem Sezessionsblog-Kollegen Daniel Fiss, in dem er die Berlin-Wahl intensiv und faktenkundig unerreicht im rechten Lager in der Professionalität analysiert hat. Ebenso verweise ich auf meinen Artikel auf demselben Blog, in dem ich auf die ethnische Wahl als Gefahr und als gefährlichste, tödlichste Versuchung, seit es den Rechtspopulismus gibt, eingehe. Auslöser dafür war eine Twitter-Debatte von zwei AfDlern aus Berlin oder die Berlin leben. Ich möchte hier eine strategische Metaebene betrachten, die auch den Mehrwert meiner Audioanalysen, so hoffe ich, ausmacht, dass ich eben nicht einfach nur redundant das Vorhandene wiedergebe und zusammenfasse, sondern auch ein bisschen weiter und ein bisschen über die Dinge hinausdenke. Zu den Ergebnissen, sie sind, denke ich, euch bekannt und ich will sie jetzt auch nicht einfach nur replizieren, aber tatsächlich hat die AfD nicht profitieren können von der Unzufriedenheit mit dem rot-grünen Multikulti Berlin. Profitiert hat die CDU, die fast 10% dazugewonnen hat. Die AfD hat einen leichten Zugewinn verzeichnet und liegt auf 10%, aber tatsächlich hat sie sogar weniger Wähler als bei der letzten Wahl. Ihr Zugewinn ergibt sich aus dem hohen Nichtwähleranteil. Sie hat auch ein bisschen den Nichtwähler verloren und der geringen Wahlbeteiligung. Das ist das Problem der AfD. Und in Berlin, die Linken wehklagen und kreischen, wurde das rot-grüne Berlin mit einer herben Wahlniederlage, damit auch die Bundesregierung mit einer Wahlniederlage versehen. Allerdings leider nicht unter der Führung der AfD. Das Ganze liegt auch am System Reichelt und am System Bild. The Republic, dieser junge Blog, den ich mal als eine große Gefahr beschrieben habe, ist versandet. Wer diese Rolle des konservativ-liberalen oppositionellen Vorkämpfers übernommen hat, ist Julian Reichelt und sein junges Medienteam, das Gerüchten zufolge von Apollo News abgeworben wurde und eine sehr gute, sehr effiziente, professionelle, mit hohen finanziellen Mitteln ausgestattete Medienarbeit betreibt. Dazu gibt es auch einen guten Podcast von der Lageanalyse, also vom 1%-Podcast. Da gehen sie genau auf Reichelt ein, auf die Gefahr, aber auch auf das, was man von ihm lernen kann. Und Reichelt betreibt eine reine Oberflächenanalyse, eine reine Oberflächenkritik. Kritisiert wird die Überfremdung, die Islamisierung, die Kriminalität, der Sozialmissbrauch. Die Vergewaltigung werden kritisiert und man macht das sehr gut. Man ist vor Ort sofort mit einem Kamerateam in Upal. Man ist sofort schon vorher vor Ort mit Kamerateams zu Silvester in den Brennpunkten und dokumentiert die Ausschreitungen. Die Bild-Zeitung, herausgefordert durch Reichelt, der nicht mehr Teil der Bild ist, wird auch immer rechter und populistischer in ihrer Berichterstattung. Jetzt kam sogar nach der Berlin-Wahl ein Artikel über die ethnische Wahl, wo der Konrad-Adenauer-Stiftung nahestehender Politikwissenschaftler klar sagt, dass die ethnische Wahl existiert, dass es sie gibt und dass sie eine Taktik der SPD ist, um Migrantenstimmen zu kriegen. Was er verschweigt in diesem Artikel und was die Bild verschweigt und Reichelt, ist, dass die CDU auch schon lange um genau diese Stimmen buhlt und auf lokaler Ebene mit grauen Wölfen und Co. packelt. Das ist der entscheidende Punkt, der nicht vorkommt. Aber das ist das, was wir hier klar sehen. CDU und Reichelt und Merz und Bild werden viel migrationskritischer und insgesamt schärfer, weil sie in der Opposition sind. Das war vorherzusehen, ich habe es vorher gesagt. Die CDU wird sich ein schärferes, migrationskritisches Profil geben. Sie wird Dinge sagen und fordern, die in der Ära Merkel von der AfD gefordert wurden und damals noch als rechtsextrem galten. Und sie wird damit versuchen, wieder die alte Doktrin durchzusetzen. Es darf nichts rechts von der CDU geben. Und die AfD hat jetzt zum ersten Mal eine große Konkurrenz im Bereich der Opposition. Selbstverständlich verbleibt Die CDU verbleibt debil, verbleiben Reichelt und Co. hier, wie ich bereits gesagt habe, ausschließlich im Bereich der Oberfläche. Wenn man all diese Dinge, die genannten ökonomischen, kriminologischen Konsequenzen des Bevölkerungsaustauschs anspricht, den Bevölkerungsaustausch an sich aber nicht in seiner Grundlage kritisiert, mit einer peinlichen Utopie und Naivität nach wie vor so tut, als könnte man die Millionen an Arabern, Afrikanern, die das einzige verfügbare demografische Importpotenzial darstellen, auf dem demografischen Weltmarkt, durch eine bessere Politik integrieren. Ja, und das wäre das Problem, nur die Politik, das ist derselbe Zungenschlag wie die Republikaner, die behaupten, die Demokraten haben die Schwarzen auf die Plantagen geschickt und haben ihre Familienwerte verfallen lassen. Und wenn wir eine christlich-konservative Law-and-Order-Politik hätten, dann gäbe es gar keine Rassenunruhen und Spannungen mehr in Amerika, weil dann wären wir farbenblind und würden alle den Pursuit of Happiness und die Amerikaner-Ideologie leben. Das ist ein purer Selbstbetrug und Wählerbetrug und Konsumenten- und Zuhörerbetrug, den Reichelt, Bild und CDU betreiben. Der Gipfel war der letzte Artikel in der Bild-Zeitung über den Bevölkerungsaustausch, wo gesprochen wird über die Strategie der SPD, Masseneinbürgerung von Wählern, aber nicht über die Tatsache gesprochen wird, dass das nur möglich ist durch den Bevölkerungsaustausch und dass das Einzige, was die CDU, wenn sie den Bevölkerungsaustausch nicht kritisiert, dagegen ins Feld bringen kann, eine Verzögerungstaktik ist. Ich verweise hier auch auf ein Video von Gernot Schmidt, der großartige politisch-strategische Videos auf TikTok macht, mit einer Fähigkeit, die mir oft abgeht, nämlich sich kurz zu fassen oder etwas auf den Punkt zu bringen, nämlich die Entlarvung der CDU als die dümmste Partei, die ja letztlich langfristig Selbstmord betreibt, indem sie die Grenzen aufmacht, sagt, jetzt sind sie nun mal hier, wir schaffen das, und dann eine Reservearmee für die Sozialisten ins Land holt, die in der ersten Phase der ethnischen Wahl zu treuen Wählern der Sozialisten war. Wer wissen will, wie es dann weitergeht, beschäftigt euch bitte mit der Forschung um die ethnische Wahl und auch mit mir. Ich glaube, ich bin derjenige, der im deutschsprachigen Raum den Begriff erstmals im rechten Lager intensiv aufgegriffen hat und versucht, verzweifelt immer schon seit Jahren, ihn zu popularisieren. Ich glaube, dass allmählich aber die Apperzeptionsverweigerung des rechten Lagers Risse bekommt und diese überfällige Debatte endlich geführt werden wird und nicht mehr hier monopolistisch von mir allein in Cassandra-artig in einen leeren Raum gerufen wird. Also die ethnische Wahl muss zum Wahlkampfthema der FPÖ und der AfD werden. Sie können dadurch nur gewinnen. Die CDU hat in dieser neuen Oppositionsrolle gesiegt in Berlin. Die AfD hat leider verloren. Die CDU hat es geschafft, sich den mit Multikulti und der Ampel Unzufriedenen in der ersten echten Testwahl, auch mit denen, die von der Wirtschaftspolitik betroffen sind, absurderweise, weil die CDU ja für Selbstmordsanktionen und Waffenlieferung ist. Sie hat es geschafft, sich als Opposition zu präsentieren. Das wird von Fies klar dargelegt. Die Protestwähler, die das linksliberale Berlin nicht mehr wollen, die mal richtig auf den Putz hauen, die wählen jetzt die CDU und nicht die AfD. Der Grund dafür ist kein rationaler. Die AfD ist in den Werten, für die die CDU gewählt wurde, viel konsequenter, viel klarer, viel authentischer und viel vertrauenswürdiger. Der Grund dafür ist ein emotionaler, nämlich die Nazikeule, die Isolation und die Ausgrenzung der Alternative für Deutschland. Das ist das Hauptproblem. Und wenn man dieses Problem nicht löst, also die Konditionierung der Bevölkerung durch die Nazikeule und die Applikation dieser Nazikeule, dieses Schuldkults und Ethnomasochismus auf die AfD als wandelndes Schuldkultdenkmal, wenn man das Problem nicht löst, wird es auch unter verschärften Lagebedingungen keine Mehrheiten für die AfD geben, außer mutmaßlich gegen eine CDU-CSU-Regierung. Aber selbst da ist diese geistige Grenze, dieser ideologisch konditionierte Cordon Sanitaire das Hauptproblem der AfD. Aus dem Grund vertrete ich ja auch eine Reconquista-Strategie. Denn während der Parlamentspatriotismus vorschlägt und auch diktiert, dass man sich anpasst diesem Schuldkult, dass man versucht, Schuldkultreisen bis hin zu totalen Selbstverstümmelungen und Selbstverharmlosungen, sich dem einzufügen, dem System, also eine zweite CDU-CSU zu werden, die in dieses gesamte, diese Nachkriegsideologie des antideutschen Grundkonsenses, des atonitischen kategorischen Imperativs hineinpasst. Und, das möchte ich nochmal klarer sagen, nicht identisch ist mit der Staatlichkeit der Bundesrepublik, sondern eher deren Staatlichkeit, ja die Existenz des deutschen Volkes in sich als eine peinliche Tatsache am liebsten abwickeln würde. Wenn die AfD dem Parlamentspatriotismus folgt, fügt sie sich genau in diese geistige Hegemonie ein, plus der Parlamentspatriotismus gebietet natürlich auch in seinem kurzsichtigen Pragmatismus, pardon, gewährt mir den Schluck Kaffee, sich der ethnischen Wahl anzubiedern, eine Schamoffensive zu starten. Also das werfe ich jetzt keinen einzelnen Leuten vor. Die Leute, die das auf Twitter gesagt haben, möchte ich gleich hinzufügen, sind durchaus verdienstvolle, gute Leute und wollen hier nicht mit den grauen Wölfen packeln. Ich finde es auch generell gut, dass hier eine Debatte entsteht, aber der Parlamentspatriotismus tendenziell sagt, um die nächste Wahl zu gewinnen, unterwerfen wir uns, dienen wir uns der ethnischen Wahl an und damit zerstört er das langfristige Hauptziel des rechten Lagers, nämlich Aufhalten des Bevölkerungsaustauschs und desintegriert die einzige Kraft, die dagegen vorgehen kann, nämlich die rechtspopulistische Partei. Der Parlamentspatriotismus ist also kein veritabler Weg zum rechten Hauptziel. Ebenso muss man aber auch verstehen, dass auch in einer Reconquista-Strategie nur eine vernünftige, anschlussfähige, letztlich auch verständnisvoll therapeutische Überwindung dieser herrschenden Ideologie politische Gestaltungsmacht, sprich relevante Mehrheiten für echte rechte Parteien erzeugen kann und auch die Feigen in der CDU, CSU, die sich immer an der Hegemonie ausrichten, nach rechts ziehen kann. Das ist die Strategie der Reconquista. Metapolitische Arbeit, die dazu führt, dass eine kritische Masse bereit wird, die AfD zu wählen. Metapolitische Arbeit, die dazu führt, dass die Protestwahlstimmen gegen Rot und Grün nicht zu CDU, CSU gehen, aus emotionalen Gründen der Konditionierung des Selbsthasses und des Identitätstabus, sondern zu einer echten, authentischen Partei, die das vertreten. Dafür muss man auch natürlich auf den Wähler zugehen. Man darf sich selber nicht parlamentspatriotisch verstümmeln, geistig und inhaltlich, aber man muss auch sich klar darüber sein, dass es nichts bringt, sich in einer idealistischen, reinen, aber unerreichbaren und abwegigen Minderheitenposition zu gefallen und dort in Schönheit zu sterben. Die Reconquista ist also eine zutiefst pragmatische Strategie, die genau den entscheidenden Schnittpunkt zwischen Stopp des Bevölkerungsaustauschs und Anschlussfähigkeit an den Status quo und das Schussmilieu auslotet, genau diesen Punkt massiv besetzt, sich dort metapolitisch eingräbt und verbreitert, dort eine Alternative schafft, die in der Lage ist, metapolitisch zu wirken, wahlfähig zu werden für Protestwähler, Ex-SPD, CDU-Wähler, beschränkt sich natürlich nicht nur auf die CDU, auch im Bereich der SPD und ja sogar der Grünen gibt es Migrationskritische, die aus Grund der Schuldkultkonditionierung nicht die AfD wählen. Und das Ziel der Reconquista ist eben eine metapolitische Geistes- und Bewusstseinswende, die genau diese geistige Fessel sprengt, damit überhaupt erst Mehrheiten bereit werden, die rechtspopulistischen Parteien zu wählen. Denn der Grund dafür liegt nicht in einem schlechten Marketing oder schlechten Kandidatenauswahl. All das sind kleine taktische Gründe. Der große strategische Hauptgrund liegt in der Konditionierung, der moralischen Konditionierung der Deutschen, der Österreicher und aller westlichen weißen Völker, dass es böse sei, die eigene Identität zu halten, dass es böse sei, rechtspopulistische Parteien zu wählen. Und deshalb wählt die schweigende Mehrheit, obwohl in Umfragen immer wieder klar herauskommt, dass sie Angst vor der Massenmigration hat, zu Recht, nicht diese Parteien, weil sie gehirngewaschen und konditioniert ist. Ich verweise dabei auf meine Audioanalyse Ein Bus voller Irrer, wo ich genau auf diesen Punkt eingehe. Jetzt aber zu einem Kernpunkt der Audioanalyse am Schluss. Die CDU hat in dieser Taktik gegen die AfD, nämlich der Cordon Sanitaire, der Schuldkult, die AfD ist eine Nazi-Partei, man kann sie nicht wählen, sie ist unwählbar und sie zu wählen ist ein moralisches Verbrechen. Also eine totale Isolierung, Ausgrenzung, eine Vernichtungshaltung gegenüber der AfD. Die CDU hatte großen Erfolg, denn hier unterstützen sie auch das gesamte linksliberale Establishment. Und das linksliberale Establishment muss sich ja seltsamerweise ins eigene Fleisch schneiden. Während zum Beispiel es für die CDU gut ist, wenn das linke Wählersegment gespalten ist, die CDU also durchaus auch ein Interesse daran haben kann, dass es eine Linkspartei gibt, die Probleme bedeutet für die SPD, wäre es theoretisch auch im Interesse von Parteien wie SPD, Linkspartei und Grünen, wenn auch das rechte Wählersegment gespalten wäre, sprich eine rechte eine Konkurrenz zur CDU aufkommt, aber paradoxerweise aufgrund der deutschen, antideutschen Hegemonie mussten sie die CDU in ihrer Hegemonialstellung im rechten Lager unterstützen. In der Doktrin rechts von der CDU darf es nichts geben, weil alles, was rechts von der CDU nicht diesem Grundkonsens des Bevölkerungsaustauschs zustimmt und vielleicht maximal Oberflächenkritik betreibt, Nazi ist. Das heißt, die Linke unterstützt die CDU in diesem Fall. Die Linke, die CDU auch kritisiert, ist zu rechts etc., würde dann aber immer noch sagen, besser noch CDU als AfD und eher noch CDU als AfD. Und das gibt wiederum den Protestwählern, die mal nicht die Linke wählen, die aber vielleicht geistig auch konditioniert sind, die moralische Legitimation, diesmal CDU zu wählen als Protest. Die ÖVP in Österreich schielt neidisch auf genau diesen Erfolg der CDU. Denn die ÖVP in Österreich hat ein großes Problem. Österreich als Land ist metapolitisch viel patriotischer und viel rechter. Das ergeben zahlreiche Umfragen, Identifikation mit dem eigenen Land, Stolz auf die eigene Geschichte und Kultur. Österreich ist hier an der Spitze oder Spitzenwert im europäischen Vergleich, während Deutschland ganz weit hinterherhinkt. Österreich hat einfach traditionell eine rechtere Metapolitik und auch einen geringeren Schuld, Kult und Selbsthass. Das ist kein Verdienst der Österreicher und kein Spezifikum der Alpenländler, sondern das liegt vor allem an einer unterschiedlichen Identitätspolitik, die die Siegermächte für Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen haben, deren letztgültiges Ziel natürlich auch die Stärkung einer österreichischen nationalen Identität ist, um große Angst der Alliierten, Erster und Zweiter Weltkrieg zu verhindern, dass es jemals wieder einen Anschluss gibt und gäbe. Ich behaupte nicht, dass es den geben soll. Ich beschreibe hier nur deskriptiv große Strategien. Aber diese nationale Identität, die Opferthese führte dazu, dass in Österreich keinen derartig geistigen ethnomasochistischen Selbsthass gab, plus Österreich wurde als Pufferstaat zwischen Ost und West aufgebaut in seiner immerwährenden Neutralität. Das sind die Hintergründe des österreichischen nationalen Spezifikums. Und das führt dazu, dass eine viel größere Masse an Nichtwählern bereit ist, die FPÖ zu wählen, dass eine viel größere Masse an Wechselwählern zwischen ÖVP und FPÖ jederzeit bereit ist, wie man jetzt sieht, zur FPÖ überzulaufen. Und das ist der Grund, warum die Krisenstimmung in Österreich die FPÖ auf 30% hebt, während sie die AfD in Deutschland auf unter Anführungszeichen nur 17% hebt. Und genau dasselbe erleben wir im Osten. Auch dort haben wir eine andere Metapolitik und eine metapolitisch bessere Lage für rechtspopulistische Parteien, weil die letztlich linksliberale, antideutsche Ideologie im Westen nicht so lange wachsen konnte und weil die aufgesetzte und Pseudomorphose des kommunistischen Deutschlands, ja, der DDR, weggebrochen ist und eigentlich einen sehr starken nationalpatriotischen Kern unberührt ließ. Alles altbekannt für Audioanalysenhörer. Aber auch dort gibt es diese geistige Konditionierung weniger. Wir müssen, wie gesagt, in der Reconquista diese geistige Konditionierung brechen, um die schweigende Mehrheit und die kritische Masse freizulegen und frei zu machen, wirklich zu befreien, innerlich zu befreien, dass sie endlich ihren Wünschen folgen können und eine Partei wählen, die wirklich ihren rationalen Interessen vertritt und auch ihre geheimsten Gefühle anspricht. In Österreich will die ÖVP das Volk fesseln. Die Containment-Strategie der ÖVP in Österreich ist genau dasselbe zu machen wie die CDU. Es gibt in Österreich keine Bild-Zeitung, es gibt in Österreich keinen Reichelt, aber es gibt Medien, die in eine ähnliche Richtung gehen. Die Krone ist unsere Bild-Zeitung. Ausländer, migrationskritisch, oft sogar kritischer als hier ethnopluralistisch neurechte Medien, aber kein Wort gegen den Bevölkerungsaustausch. Nein, der Bevölkerungsaustausch ist eine Verschwörungstheorie. Immer nur Symptombeklagung und Betrachtung, aber kein Funken, kein Schritt darf zugelassen werden, der tatsächlich das Problem bekämpft, dem Problem auf die Wurzel geht. Ja, diese Schritte und diese Akteure, namentlich die FPÖ, vor allem aber die Identitäre Bewegung, werden brutal angegriffen. Diese Leute sind Gatekeeper, sie wollen also genau mit demselben Schuldkult, Nazi-Keule-Taktik die FPÖ und ihr gesamtes Umfeld vernichten und zerstören. Davon würde die ÖVP profitieren. Die langfristige Strategie der ÖVP zum FPÖ-Containment. Und jede Partei hat sternförmig eine Containment und eine Angriffsstrategie gegenüber jeder anderen Partei. Also in den Planungsstäben der ÖVP, der FPÖ und der SPÖ, und da fließt sehr viel Geld dorthin, weil es geht um viel Geld, weil Wählerstimmen bedeuten Geld, Haben Sie eigene Konzepte und Strategiepapiere und Leute, die sich Gedanken machen über, wie gehen wir mit den Grünen um, mit der SPÖ um, wie gehen wir mit einer potenziellen neuen Rechtspartei um? Also das gibt es zumindest bei der ÖVP. Ob es bei der FPÖ auch sowas gibt, weiß ich nicht genau. Ich wage es leider zu bezweifeln, aber okay. Ja, unter Kickl wird sich wahrscheinlich vieles zum Besseren gewandelt haben. Aber es gibt in der ÖVP sicher ein, zwei, drei Leute, deren einzige Aufgabe es ist, sich zu überlegen, wie man die FPÖ klein halten und kaputt machen kann. Die haben wahrscheinlich einige Rechtsanwaltskanzleien, vielleicht auch einige Detekteien zur Verfügung, zur Recherchearbeit, vielleicht sogar zur Unterwanderung. Und deren Ziel wird es jetzt sein, die FPÖ maximal ins Nazi-Eck zu rücken, maximal ins rechte Eck zu rücken, maximal zu radikalisieren oder radikal darzustellen, damit derselbe Effekt, der CDU-Effekt eintritt, dass nämlich die Protestwähler sagen, aus Protest wähle ich jetzt die ÖVP. Das funktioniert halt für die ÖVP nicht so gut, weil sie auch gerade das Pech hat, in der Regierung zu sein, weil sie keine Person hat, die authentisch einen derartig konservativ-liberalen Pseudo-Rechtskurs verkörpern könnte. Früher hatte sie Sebastian Kurz, man hat genau gesehen, was Sebastian Kurz gemacht hat. Etwas Ähnliches von dem, was gerade Merz für die Kupalla und die AfD bedeutet. Aber genau das ist die Strategie der ÖVP. Und hier arbeitet die ÖVP auch intensiv mit dem linksliberalen Österreich, mit der Antifa, mit den Grünen etc. zusammen. Und tatsächlich gibt es bereits jetzt das Signal im linksliberalen Österreich, dass man nicht mehr so hart gegen die ÖVP vorgehen soll. Die letzten Jahre waren ja geprägt von einer Bestrafungsaktion der linksliberalen Medien, der mutmaßlich tendenziösen Justiz und der Grünen in der Regierung gegen den eigenen Regierungspartner, also eine Art brutale Bestrafung der ÖVP dafür, dass sie es gewagt hat, mit Sebastian Kurz und mit der Koalition mit der FPÖ den Grundkonsens der Republik und des gesamten westlichen ethnomasochistischen Europas zu brechen. Man darf nicht mit den deren patriotischen Parteien zusammenarbeiten, das solche die FPÖ betrachtet. Aber nun hat man die ÖVP genug bestraft, man hat das System Kurz entfernt und ein paar kurzsichtige FPÖler haben ja, finde ich, allzu begeistert mitgemacht, ohne immer wieder zu erwähnen oder bewusst zu machen, dass man sich hier mit Kräften verbündet, die einen selber auch vertilgen werden, nämlich mit dem Klenk-WKSDA-Tool, und dass man hier nichts an Legitimität gewonnen hat, auch wenn man vielleicht sich im Rahmen von U-Ausschüssen gut verstanden hat. Eine ganz sachte Kritik. Ich fand die Arbeit hier trotzdem gut, richtig und wichtig und verstehe völlig, dass die FPÖ da mitgemacht hat. Das war auch richtig, da mitzumachen, sich einzubringen. Aber diese Gefahr haben vielleicht ein paar übersehen und wird vielleicht von ein paar Leuten unterschätzt. Auf jeden Fall aber ist zu sehen, dass die linksliberalen Chefdenker, allen voran die Herren vom Falter, sagen, wir müssen jetzt den neuen Faschismus verhindern, die FPÖ ist in den Umfragen auf Platz 1 und die einzige, das Entscheidende ist, dass man das konservativ-liberale Zentrum hält und abhält von der Verführung, mit der Partei zusammenzugehen. Sprich, die ÖVP bekommt wie die CDU in ihrer Taktik der Isolierung, der Nazifizierung der FPÖ-AfD die Unterstützung des gesamten linksliberalen Establishments. Es vereint sich also ein brutaler, unfassbar mächtiger, reicher, gigantischer metapolitischer Machtblock, der über zahlreiche Zeitungen, Fernsehsender, Milliarden an Budget verfügt, plus durch die Antifa auch über eine eigentlich fast folgenlos agierende Straßenterrorgruppe. Und dieser Block hat die einzige Aufgabe jetzt in Österreich und Deutschland, die wahre und einzige parlamentarische Alternative klein zu halten. Darauf muss sich die Partei einstellen. Damit muss sie umgehen und ich hoffe, dass diese Audioanalyse in ihrem Inhalt genauso ebenfalls auch gerade durchgedacht wird von den entsprechenden Herrschaften in den Planungsstäben der Parteien, der FPÖ und der AfD. Wenn nicht, dann wäre es gut, wenn ihr diese Audioanalyse weiterleitet an jene. Ich will in einer kommenden Audioanalyse ein paar Ratschläge und Tipps geben, wie meiner Meinung nach die Parteien damit umgehen sollten. Und ich danke euch herzlich für die mir geschenkte Aufmerksamkeit. Allerdings möchte ich an der Stelle nochmal hinzufügen, ist mir klar, dass sicher 50% von denen, die die Audioanalyse hören, nicht das Zielpublikum sind, sondern das eh schon wissen. Für euch ist die Audioanalyse eigentlich nicht gemacht, sie ist gemacht für Leute, die sich all dieser Probleme noch nicht bewusst sind. Und die einzige Möglichkeit, dass Leute das erreichen können, weil ich überall gesperrt bin und weil künstlich meine Reichweite durch Zensur massiv eingeschränkt wird, die einzige Möglichkeit ist, wenn ihr diese Audioanalyse teilt, damit sie jene Leute erreicht, die sie nötig haben. Darum bitte ich euch ganz herzlich und ebenso herzlich bedanke ich mich bei jenen, die meine politische, aktivistische, organisatorische und analytische Arbeit auf MS Live Plus unterstützen. Vielen Dank, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.